Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, den Dirigenten und Organisten Gerd Schaller. Herr Schaller, Sie nehmen seit 2008 nach und nach Bruckners Sinfonien auf. Aber nicht nur jede einmal, sondern jede wesentliche Fassung der 11 Sinfonien, die es gibt. Dazu haben Sie die Orgel und die Vokalwerke aufgenommen, Sie haben das Streichquintett für Orchester arrangiert und haben jetzt auch die 9. Sinfonie auf der Orgel aufgenommen. Sind Sie Bruckner-süchtig?
Ich weiß nicht, ob ich Bruckner-süchtig bin, aber jedenfalls ist es so, dass dieser Komponist für mich schon eine sehr große Rolle spielt. Davon abgesehen beschäftige ich mich natürlich mit sehr vielen anderen Komponisten auch, ob das klassische Repertoire ist, vor allem die Spätromantik, aber auch unbekannte Komponisten, den Johann Ritter von Herbeck möchte ich nennen oder zum Beispiel den Karl Goldmark. Also mein Interessengebiet ist sehr weit gefächert, das Spektrum ist sehr weit und mich interessiert sehr viele Art von Musik. Aber ich gebe natürlich zu, dass Bruckner da einen besonderen Stellenwert hat, das ist richtig.
Ja. Was reizt Sie so, was fasziniert Sie so an Bruckner?
Ich kann es vielleicht sehr schwer beschreiben, denn Bruckner ist auf der einen Seite sehr intellektuell, die Musik, auf der anderen Seite hat er aber auch was sehr Sinnliches. Und vielleicht kommt noch eine Dimension hinzu, ja, das ist die geistige Dimension, die finde ich besonders spannend.
Was heißt das? Was ist da das Geistige?
Also, was mich bei ihm so fasziniert, ist, dass er immer eine Lösung hat. Es gibt eine Zukunft, es gibt eine Perspektive. Als Komponist der Romantik ist es ja meistens so oder häufig so in der Romantik, dass es keine richtige Zielsetzung mehr gibt, kein richtiges Finale, so wie es noch in der Klassik der Fall ist. Und bei Bruckner ist es immer noch so, es ist ein wohlgeordnetes Weltbild. Es gibt eine Hoffnung bei ihm, die letztendlich für ihn bei ihm in Gott liegt. Das merkt man ganz deutlich in seiner Musik. Sie ist spirituell, sie ist also zielgerichtet und es gibt eine Lösung. Und das ist was, was mich auch sehr fasziniert. Es gibt was Positives.
Mhm. Muss man religiös sein, um Bruckner wirklich zu verstehen oder spielen, interpretieren zu können?
Da müsste man sich überlegen, was religiös letztendlich ist, ob es spirituell ist, ob es der Glaube an einen Gott ist oder an etwas Höheres, etwas, was uns erhebt, wo wir vielleicht mal hinkommen, wo wir hinstreben. Man muss es nicht unbedingt verstehen, man muss nicht unbedingt religiös sein, so wie ich glaube, man sagt, man nicht unbedingt religiös sein muss, um Bach zu verstehen. Aber es ist jedenfalls hilfreich und schaden tut es auf keinen Fall.
Ja, liegt die Sache, dass Sie sagen, Bruckner hat immer eine Lösung gefunden, liegt das vielleicht auch daran, dass er, wie er dargestellt wird, relativ simpel war, relativ einfach war, dass er nicht so komplex in seinem Denken war, dass er diese Probleme gesehen hat oder auch die Gefahren, eben nicht zu einer Lösung zu kommen?
Ja, ich denke, dass Bruckner eine sehr schwierige Persönlichkeit war. Wenn wir ihm heute begegnen würden, wahrscheinlich wären wir total überrascht. Wir würden sagen, was, so ein Mensch schreibt solche Symphonien? Gut, wir wissen von Zeitgenossen, dass er sehr unterschiedlich war. Auf der einen Seite war seine Musik sehr geistig hochstehend, auf der anderen Seite war er ganz simpel, ganz einfach strukturiert. Vielleicht war das aber auch nur eine Vorgabe, die er gemacht hat, um seine Menschen in die Irre zu führen. Das ist durchaus möglich. Ich glaube aber aus den ganzen Beschreibungen, die ich so von ihm kenne, dass es zwei Bruckners gab. Einmal den Komponisten, der diese Musik hervorgebracht hat, wie ein Medium sozusagen. Und auf der anderen Seite der ganz einfach strukturierte Mensch Bruckner. Mhm. Wobei seine Religiosität das nicht beeinflusst hat, das glaube ich nicht.
Aber ist das so, also dass er so einfach und relativ simpel war und diese skurrilen Anekdoten, die es von ihm gibt, sind das Geschichten, die man sich auch vielleicht ausgedacht hat, vielleicht auch um so ein bisschen so ein schlechtes Licht zu rücken, seine Widersacher? Oder meinen Sie, der war tatsächlich so? Also er war ja so simpel und war so ein etwas skurriler Mensch.
Wie er wirklich war, wissen wir nicht. Wir wissen nur die Beschreibungen von Zeitgenossen, wobei viele Anekdoten von Menschen gekommen sind, die ihm sehr wohlwollend gegenüber eingestellt waren. Also insofern glaube ich, dass vieles an den Anekdoten schon stimmt. Es gab eine Zeit lang in der Musikforschung, wo man es abgelehnt hat, diese Anekdoten überhaupt zu realisieren. Man hat gesagt, ach, das ist alles nur, wie Sie auch sagen, um ihn wieder schlecht zu machen oder um ihn vielleicht in den Himmel zu heben. Aber nachdem das so viele Anekdoten gibt und so von verschiedenen Seiten kommt, denke ich schon, dass da was dran ist. Sie gehören jedenfalls zum historischen Bruckner, sie gehören zum historischen Bild und man sollte es nicht einfach beiseite wischen. Außerdem ist es oft ganz erheiternd, so die Anekdote auch mal sich wieder vor Augen zu führen, ohne dass man sie zu gewichtig nimmt.
Wie wichtig ist denn für Sie das, was Bruckner über sein Werk geschrieben hat? Er hat ja manchmal so Erläuterungen gegeben. Spielt das für Sie eine Rolle?
Also für meine Realisierung oder Realisation seines Werks spielt es keine Rolle, muss ich mal sagen. Die Erläuterungen sind teilweise bildreich, sie sind erstmal sehr knapp. Es gibt nur ganz wenig, was er letztlich gesagt hat. Und ob man sie ernst nehmen soll oder nicht ernst nehmen soll, das steht auf dem anderen Blatt. Ich finde es gar nicht so wichtig, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Es ist für mich, kann eine Inspiration sein, aber wenn ich ehrlich bin, relativ bedeutungslos.
Und wie wichtig ist Bruckner als Person überhaupt für Sie und Ihr Blick auf die Musik, wie Sie mit der Musik umgehen?
Nicht wichtig, gebe ich ehrlich zu. Also für mich steht das Werk eindeutig im Mittelpunkt. Gut, ganz früher hat man immer das Werk des eines Komponisten so hoch stilisiert, nur das Werk ist wichtig, der Komponist selbst ist unbedeutend. Dann hat man mir gesagt, ach, das Werk ist nicht so wichtig. Wir wollen, was ist das für ein Mensch? Was steht hinter diesem Menschen dahinter? Was sind seine Intentionen? Was sind seine Schwächen, seine menschlichen Schwächen? Die werden ganz stark hervorgekehrt. Das ist für mich ehrlich gesagt nicht so wichtig. Denn wenn es den Komponisten Bruckner nicht gegeben hätte, sondern nur den Menschen Bruckner, glaube ich nicht, dass man sich heute noch sehr um ihn kümmern würde. Er wäre, glaube ich, nicht von großem Interesse.
Nur es gibt ja auch viele Musiker, die dann sagen, wenn sie ein Werk erarbeiten, dann lesen sie viel Sekundärliteratur, lesen auch, in welchem Umfeld hat der Komponist dann dieses Werk genau geschrieben, was ja zum Teil bis auf wirklich in kleinste Details geht. Wie hat es ihm an dem Tag, wie ist es ihm da gegangen oder hat er Probleme gehabt mit seiner Frau oder mit sonst irgendwem und was kann er dann in dieser Musik ausgedrückt haben? Bei Bruckner funktioniert das so nicht, oder?
Das ist sehr schwierig bei ihm, weil er auch so ein, heute würde man sagen Eigenbrötler. Er war ein Individualist, um es positiv auszudrücken. Er hat sehr für sich gelebt und für mich persönlich spielt das ehrlich gesagt keine große Rolle. Ich muss zugeben, dass ich mich früher sehr viel mehr mit Sekundärliteratur oder mit dem Leben des jeweiligen Komponisten beschäftigt habe. Aber mittlerweile habe ich da genug wie ein Schwamm aufgesogen. Es reicht.
Ist das denn eigentlich Abwechslung genug, wenn man sich so über viele Jahre, Sie sagen natürlich nicht nur, aber doch immer wieder mit Bruckner beschäftigt? Es gibt ja dieses böse Wort, dass er 9-mal oder 11-mal dieselbe Sinfonie geschrieben hat. Natürlich stimmt das nicht, wenn man seine Sinfonien kennt, aber irgendwie ist ja doch was dran. Ne? Es ist ja doch... Die 11 Sachen sind nicht ganz unterschiedlich, sondern doch irgendwie ähnlich.
Naja, da muss ich doch etwas widersprechen. Für mich sind sie doch sehr, sehr unterschiedlich. Also eine 6. Symphonie ist eine ganz andere als eine 5. oder eine 4. Also gerade dadurch, dass man so stark einsteigt, dann merkt man, wie groß die Unterschiede sind. Und ich glaube, dass mit den symphonischen Riesenschlangen, die alle 11-mal gleich sind, also 11-mal die gleiche Riesenschlange, ich glaube, dass das einfach nur etwas bösartig ist, um das Werk schlecht zu machen. Es ist sozusagen negative PR.
Ja, und doch ist ja die Art, wie er seine Symphonien, seine Werke aufbaut, und so, die ist doch sehr, sehr ähnlich, oder?
Da gebe ich Ihnen recht. Also wenn wir den großen Antipoden, wobei ich ihn gar nicht als Antipode sehe, weil ich liebe Brahms sehr, wenn wir den Brahms sich anschauen, dann kann man sagen, dass er immer wieder versucht hat, durch die Belebung alter Formen, Passacaglia und so weiter, durch diese Belebung eine neue Form der Symphonie zu finden. Also Brahms hat bei jeder Symphonie quasi das Schema neu entwickelt. Das ist sehr innovativ. In dieser Beziehung ist Bruckner eher rückständig. Er hat sein Schema, seine 3 Themen, die klassische Sonatenhauptsatzform, die es eigentlich nie so richtig gab, möchte ich mal behaupten. Und in dieses Schema hat er immer wieder seine jeweiligen Ideen hineingepresst, klingt jetzt zu negativ, hineingetan. Also insofern hat er, da gebe ich Ihnen recht, etwas Schematisches quasi, etwas Schablonenhaftes vielleicht. Er hat komponiert in einzelnen Modulen, die er dann zusammengebaut hat. Und deswegen musste er sich nicht jeweils die Form neu überlegen, sondern die stand für ihn fest wie ein ehernes Gesetz.
Ich finde es interessant, dass Sie sagen, der Antipode zu Bruckner sei Brahms. In der Regel kommt man auf Mahler irgendwie als den Antipoden von Bruckner.
Ja. Also Mahler war ja Schüler, Bruckner, was heißt Schüler? Er ist durch seinen eigenen Weg gegangen. Ich sehe aber Mahler gar nicht als Antipode Bruckner, auch nicht als Fortsetzung Bruckners, sondern als etwas völlig Eigenständiges. Also Mahler ist ganz individuell auch, wie Bruckner genauso, wie Brahms genau. Diese ganzen Vergleiche, ich habe leider vorhin auch wieder einen Vergleich gemacht, Brahms-Bruckner, sollte man lieber bleiben lassen, das bringt es sowieso nicht, weil die sind so eigenständig, die haben so einen starken Personalstil und das ist das Faszinierende und das Wunderbare an Musik.
Ja, trotzdem, ja, hat man ja früher immer gesagt, es gibt Bruckner-Dirigenten und es gibt Mahler-Dirigenten. Mittlerweile gibt es ja doch immer mehr Dirigenten, die beides können. Und trotzdem sind das ja doch zwei völlig andere, nicht nur Musiksprachen, sondern eine Herangehensweise eigentlich auch zu komponieren oder sich auszudrücken in der Musik. Nur das Gefühl, dass Bruckner so das Überindividuelle ist irgendwo. Und Mahler ist doch sehr, sehr individuell. Er drückt sich selbst in seiner Musik aus.
Das ist richtig. Also ich möchte, gebe ich vollkommen recht, behaupten, dass Mahler vor allem sich selbst in der Musik darstellt. Seine Emotionen, sein Ausdruck, wie auch immer. Bruckner nimmt sich da eher zurück. Das ist für ihn nicht so entscheidend. Deswegen gibt es von Bruckner auch fast keine Lieder, kann man sagen. Mhm. Oder keine individuelle Ausdruckssprache, wie zum Beispiel ein Instrumentalkonzert. Es gibt kein Violinkonzert, kein Klarinettenkonzert oder was auch immer. Also das Individuum tritt ganz zurück, wohingegen bei Mahler das Individuum und auch sein Leiden ganz im Mittelpunkt stehen. Also das sind ganz extreme Richtungen, zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen.
Können Sie denn mit Mahler auch was anfangen? Dirigieren Sie auch Mahler?
Ich dirigiere
auch. Oder ist er Ihnen dann doch fremd irgendwie?
Nein, ist mir nicht fremd, muss ich eindeutig sagen. Ist auch wie Spätromantiker natürlich, wobei für mich mehr Richtung Jugendstil geht. Ja. Sehr faszinierend, diese hohe Emotionalität. Es tut aber ganz gut, wenn man nach dieser hohen Emotionalität immer wieder mal auch sich auf Bruckner kommt und sozusagen das Abstrakte dann genießen kann.
Ja. Also Herbert Blomstedt hat mir das mal gemacht im Interview. Der sagte, das hat ihn an Mahler oder von Mahler sehr lange abgehalten, weil Mahler immer nur ich sagt. Und also Blomstedt sagte mir, er hat lange gebraucht, bis er da einen Zugang zu gefunden hat und gemerkt hat, dass es eben doch mehr ist, als nur, dass man Mahler nachdirigiert.
Ja, man muss sich halt dann vielleicht von dem Ich auch ein bisschen distanzieren. Dann geht das auch.
Also warum diese ganzen verschiedenen Fassungen, warum spielen Sie die ein, warum führen Sie die auf? Gibt es nicht eine gültige Fassung oder gibt es nicht eine aus Ihrer Sicht dann beste Fassung, die Sie dem Publikum präsentieren wollen?
Es gibt weder gültig, noch echt, noch richtig, noch falsch. Also es gibt nur interessant und uninteressant oder zu Herzen gehend oder nicht zu Herzen gehend. Und vor allem ist es spannend für mich. Es ist für mich sehr spannend, diese unterschiedlichen Fassungen für mich zu entdecken, aber auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Menschen zu entdecken. Weil ich denke, es ist nicht bloß der Blick in die Komponistenwerkstatt, sondern es ist vor allem auch der Blick in die persönliche Entwicklung, auch eines Komponisten. Nehmen wir zum Beispiel die 4. Symphonie in der ersten Fassung, die noch sehr ungestüm, sehr wild, aber auch sehr farbenreich ist, sehr detailliert. Diese Symphonie macht einen Entwicklungsprozess im Laufe der Jahre. Sie wird dann immer glatter, möchte man sagen. Sie wird befreit von viel tonalen Schnickschnack. Sie wird befreit von überbordenden Verzierungen. Sie wird gekürzt. Sie wird in sich mehr und mehr konzentriert, mit der Gefahr auch, dass es am Schluss glatter wird. Das ist immer so. Und nicht mehr so ungestüm wird, einfach angepasster. Und das finde ich schon sehr interessant und spannend, dass es einen Komponisten gibt, der das so offenlegt. Viele Komponisten verbergen das, indem sie einfach das, was sie komponiert haben oder zu früheren Zeiten komponiert haben, vernichten. Wir finden das nicht, weil es gibt es einfach nicht mehr. Gut, bei Bruckner gab es auch solche Verbrennungsaktionen. Vor seinem letzten Umzug hat er das gemacht, aber er hat eben vieles nicht verbrannt und vieles trotzdem auch bewahrt. Also muss es doch seinen Sinn haben, warum es das nach wie vor gibt. Er selbst hat nie von Fassungen gesprochen. Sondern für ihn war eigentlich immer nur das aktuell, woran er gerade gearbeitet hat. Und das, was davor war, war für ihn nicht mehr bedeutsam. Und dennoch hat er das aufgehoben. Und das ist das Erstaunliche. Er hat es eben nicht vernichtet. Mhm. Also warum, weiß ich nicht.
Mhm. Aber warum hat er so verschiedene Fassungen? Er hat ja das nicht von allen Sinfonien gemacht, sondern nur von einigen. Warum hat er diese verschiedenen Fassungen gemacht? War das aus ihm selbst, dass er gesagt hat, das kann ich irgendwie noch besser formulieren? Man weiß ja, dass es auch zum Teil von außen kam, dass ihm Dirigenten gesagt haben, du, da musst du noch mal dran arbeiten, das geht noch irgendwie anders und besser und vielleicht auch leichter verständlich fürs Publikum. Ja, kam das von außen, kam das von ihm? War das beides?
Sowohl als auch, war beides. Bei manchen, zum Beispiel bei der 8. Symphonie, bin ich davon überzeugt, wenn der Dirigent Hermann Levy nicht auf ihn eingewirkt hätte oder gesagt hätte, er kann damit nichts anfangen, dann hätte er die 8. so gelassen, wie sie ist. Wie die 7. zum Beispiel oder die 6. Bei anderen Symphonien, wie bei der 3., die abgelehnt wurde, immer wieder von den Wiener Philharmonikern abgelehnt, hat er an sich gezweifelt. Dann gab es Symphonien wie die erste, die er im hohen Alter sich nochmal vorgenommen hat und nochmal gründlich überarbeitet hat und revidiert hat. Und das ging ohne jeglichen Anstoß von außen. Also es war sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass für ihn das Entscheidende war, das Feilen an der perfekten Form. Er wollte die perfekte Form finden. Also ein Ideal. Er sah sich ja auch als direkter Nachfolger von Beethoven, wie so viele andere Komponisten auch, und sah darin eigentlich die Idealstruktur einer Symphonie. Und daran hat er gefeilt. Oft, weil er selbst nicht zufrieden war, oft aber auch, weil er gemerkt hat, ach, das könnte noch besser sein. Er war natürlich auch ein Zweifler und hat, wenn Anregungen von außen gekommen sind, die auch durchaus umgesetzt. Wie weit er wirklich auf äußere Einflüsse reagiert hat und wie weit er letztendlich selbst entschieden hat, lässt sich schwer sagen.
Ja, in so einer CD-Reihe, da können Sie in verschiedene Fassungen, das tun Sie auch verschiedene Fassungen vorstellen. Ja. Aber wie ist das, wenn ein Orchester Sie jetzt anfragt und bittet, ja, dirigieren Sie uns die dritte oder die vierte? Was wählen Sie dann für eine Fassung?
Also man muss sagen, oft spielen einfach pragmatische Gründe auch eine Rolle. Welches, auch einfach nur welches Orchestermaterial vorhanden ist. Ich sage es ganz direkt. Wenn natürlich die Wunschmöglichkeiten da sind, dann tendiere ich momentan wieder eher zu den früheren Fassungen. Mhm. Aber das wechselt bei mir auch. Mhm. Das ist auch nicht konstant und stabil. Mhm. Sondern es ist mal so, mal so. Weil es ist wirklich oft so, die Fassung, mit der ich mich gerade beschäftige, die interessiert mich. Und alles andere wird weggeblendet. Also so, insofern gibt es da kein schlechter oder besser oder interessanter oder weniger interessant. Ich achte das wirklich alles als relativ gleich an.
Es gibt ja einige Fassungen, die wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja. Aber sind das wirklich alle Fassungen, auch alle Fassungen, die Sie aufgenommen haben und vorgestellt haben, sind die wirklich unterschiedlich genug?
Ich denke schon, dass sie wirklich unterschiedlich sind. Gut, die Frage ist, ab wann spricht man von einer Fassung? Mhm. Kleine Veränderungen oder vielleicht nicht hörbare Veränderungen, nicht deutlich hörbare, würde ich nicht als Fassung bezeichnen. Und das interessiert mich dann auch nicht, das ist dann nur ein enzyklopädisches Vorgehen und das finde ich jetzt nicht so spannend.
Wir haben ja schon mal ein Interview geführt, vor einem Jahr ungefähr, fürs Phonoforum. Ich glaube, da hatten Sie mal nachgezählt und wir kamen auf 20 Fassungen ungefähr.
Das kann schon sein,
erinnere. Zumindest. Ja. Sind Sie da bald durch mit der Aufnahme? Ich meine, das Zielpunkt ist jetzt erstmal Bruckner 2024.
Genau. Wobei das durch die Corona-Situation ein bisschen zurückgeschlagen ist, aber trotzdem bin ich natürlich fleißig dran.
Genau, zum 200. Geburtstag von Bruckner. Ja. Also bis dahin kriegen Sie auch den ganzen Bruckner durch.
Ja, ich hoffe doch, ja.
Haben Sie noch ein paar Sachen vor sich jetzt bis dahin? Oder haben Sie fast alles aufgenommen?
Naja, es kommt von der achten noch Varianten. Ist die dritte ist noch nicht ganz komplett, auch die vierte. Mhm. Ja, das ist eigentlich das Wesentliche. Es gibt schon noch ein bisschen was zu tun, aber so viel ist es auch nicht mehr. Mhm.
Und Sie hatten mir damals auch erzählt, dass es tatsächlich noch Fassungen gibt, die Sie jetzt vorgestellt haben, die man noch gar nicht kannte oder die noch, zumindest noch nicht eingespielt waren. Also dass immer noch was zu entdecken war.
Ja, die hatte ich aber schon eingespielt. Mhm. Das war zum Beispiel eine Zwischenfassung von der dritten Symphonie von 1874 oder eine Zwischenfassung von der achten Symphonie. Aber die habe ich bereits eingespielt. Mhm. Das fand ich auch sehr spannend, weil da waren teilweise sehr futuristische Stellen drin, die man sonst nie hört.
Aber wie kann das denn sein, dass sowas irgendwo noch im Archiv lag? Was natürlich dann die nächste Frage jetzt provoziert, könnte es noch weitere Entdeckungen geben?
Es ist durchaus möglich, dass es immer Entdeckungen gibt. Mhm. Wobei ich, nachdem das Ganze ja mittlerweile sehr gut archiviert ist und auch aufgearbeitet ist, damit fast nicht rechne. Aber für Überraschungen und neue Dinge soll man immer offen sein. Mhm.
Ja, und dann basteln Sie sich jetzt auch neue Bruckner-Werke, wie zum Beispiel jetzt die Fassung der neunten für die Orgel. Ja, warum haben Sie die neunte für die Orgel arrangiert und aufgenommen?
Ja, ich fand es ganz spannend, dass Bruckner ja eigentlich ein Organist war. Er kam von der Orgel. Die hat ihn sein ganzes Leben hindurch begleitet. Und interessant fand ich allerdings auch, dass es von Bruckner kein richtig großes Orgelwerk gab. Und dass er auch zum Beispiel kein Orgelkonzert geschrieben hat. Er hat viel improvisiert, aber nichts schriftlich hinterlassen. Und ich habe wirklich überlegt, ob das Sinn macht. Ich glaube auch, dass es letztendlich Sinn macht, eine Symphonie, vielleicht nicht alle Symphonien von ihm, aber gewisse Symphonien für Orgel zu bearbeiten. Ich sage bewusst nicht nur zu transkribieren, umzuschreiben, sondern zu bearbeiten, weil man muss sich bei so einem Unternehmen immer überlegen, was ist denn das Wichtige? Was ist denn für einen das, was im Mittelpunkt steht? Will ich das nur 1:1 übertragen? Oder will ich vielleicht mehr machen? Will ich vielleicht, das war meine Intention, will ich auf den Kern des Werkes kommen? Also die Essenz, was ist richtig, was ist wesentlich? Ich meine, man kann ja bei so einer Bearbeitung oder Transkription versuchen, alles Mögliche reinzupacken. Also jede Nebenstimme. Das wollte ich aber ganz bewusst nicht. Dadurch ist das Ganze natürlich etwas sehr konzentriert ausgefallen. Was mich aber letztendlich fasziniert hat daran. Mhm. Also Bruckner kam von der Orgel. Ich komme ursprünglich auch von der Orgel und dachte mir, es ist doch naheliegend, mal Bruckner, ich bin ja nicht der Erste und Einzige, der das macht, ganz klar, Bruckner auf der Orgel zu realisieren, ohne allerdings, und das war mir auch wichtig, jetzt eine Symphonie nachahmen zu wollen, also den orchestralen Klang. Mhm. Ich glaube, das kann nicht funktionieren. Man kann ja versuchen, auf der Orgel sehr grundtönig zu registrieren und dann irgendwie versuchen, jetzt einen Streicherapparat nachzuahmen. Das wollte ich nicht und konnte ich auch nicht. Das sollte man auch nicht tun. Und das Orchester habe ich ja ohnehin. Mhm. Also wieso soll ich das auf der Orgel nachahmen?
Ja, und trotzdem arbeiten Sie ja schon noch mit verschiedenem Klang, müssen Sie auf der Orgel. Anders als auf dem Klavier zum Beispiel, wo Sie wirklich eine Struktur darstellen können und haben eigentlich immer denselben Klang. Bei der Orgel müssen Sie ja schon orchestrieren.
Das ist der Reiz an der Orgel, dass man durch die verschiedenen Registerzusammenstellungen quasi neue Klänge entstehen lassen kann. Und die teilweise gar nicht jetzt ein Streicherapparat imitieren, sondern was ganz anderes machen. Mhm. Zum Beispiel auch im Scherzo viel zukunftsgewandter sind oder viel plastischer. Das ist auch der Vorteil bei einer Transkription, dass das Ganze auch schärfer ist. Manche harmonische Schärfen kommen noch deutlicher raus, die im Orchester eher eingebettet werden und dadurch auch weicher und angenehmer klingen. Mhm. Bei der Orgel kann das Ganze etwas straffer und etwas direkter sein. Mhm. Und so ist es dann auch geworden. Mhm.
Ist das eigentlich klar, wenn man sich damit intensiv beschäftigt und die Sachen analysiert und so, dass man eine bestimmte Essenz dann herausschält und das irgendwie auch ziemlich eindeutig wird, was, welche Noten man, welche Töne man dann in die zwei Hände verlegt oder ins Pedal? Oder kann das jeder anders machen?
Das kann jeder anders machen. Mhm. Und es wird auch bei jedem anders. Mhm. Und es ist auch ein Prozess, wo man sich so mit der Zeit denkt, ach, das ist vielleicht gut, das könnte verändert werden. Also bei mir war das jedenfalls so. Das war jetzt nicht klare Vorstellung. Schon die Intention, wo geht's hin? Mhm. Aber nicht von Anfang an so und so, die und die Noten schreibe ich jetzt da rein. Wobei die Noten sind ja letztendlich von Bruckner, sind ja nicht von mir. Mhm. Also das ist ja, was ich gemacht habe, ist nur sozusagen das Ganze auf ein anderes Instrument übertragen. Aber eben mit dem Hintergrund, die Essenz zu filtrieren und zugleich sowas wie eine Orgelsymphonie zu schaffen, also was Orgelspezifisches, wie das die großen französischen Orgelkomponisten der Spätromantik gemacht haben.
Aber trotzdem, Sie mussten auch viele Entscheidungen treffen, die nicht ganz, deren Lösung nicht ganz eindeutig ist.
Ja, das ist richtig. Das ist in der Natur der Sache. Und das ist aber gerade das Spannende dabei. Das ist eben das Schöne, dass es wirklich nicht eindeutig ist. Oder vielmehr manchmal sogar zweideutig, manchmal sogar mehrdeutig. Es fällt natürlich schwer zu sagen, Mensch, auf diese schöne Stimme, da möchte ich jetzt nicht verzichten. Und trotzdem glaube ich, wenn man zum Kern vordringen will, ist es notwendig. Mhm.
Ja, es gibt ja diese Analyse von Schenker, diese Schule, Marie Pryor folgt er ja sehr stark, der man dann auch gesagt hat, also wenn man das lange analysiert, dann es wirkt zumindest so, wie er das erzählt, als sei es ja ganz eindeutig, was dahinter immer rauskommt, dass es eigentlich nicht mehr viel Deutungsmöglichkeiten gibt. Man kann das so zusammendampfen, diese Analyse, dass irgendwie ziemlich klar wird, wie der Verlauf ist.
Am Schluss ist das so, ja. Das ist das, genau, was er beschreibt, ist das Ende des Prozesses. Ganz genau.
Aber das wäre natürlich dann wiederum zu wenig, um es auf der Orgel aufzuführen.
Damit wäre nur der erste Schritt erfüllt. Es kommt dann noch ein neuer Schritt hinzu, wo ich dann sage, okay, was ist jetzt wichtig? Ganz einfach gesprochen, wo werden Noten ausgefüllt? Oder wo gibt es Oktavverdopplungen? Oder was wird ins Pedal gelegt, was nicht? Was wird auf die Manuale verteilt? Mit im Hinterkopf immer ein bisschen die Registrierung haben auch. Wie könnte das klanglich realisiert sein? Also dieser innere Klangwunsch ist ganz wichtig, dass man den schon für sich herauskristallisiert. Weg vom Orchester. Das war mir für mich ganz wesentlich. Sondern wirklich spezifisch in das Instrument hinein.
Und würden Sie denn auch sagen, dass diese zwei Hände und die Füße, dass das eigentlich genug war, um das so zu machen? Oder hätten Sie sich doch manchmal noch so eine dritte Hand gewünscht?
Ich glaube, dass man gerade oft durch die Beschränkung, die man hat, zu viel besseren Ergebnissen kommt, als wenn man jetzt vielleicht noch drei Hände und noch vier Füße mehr gehabt hätte.
Und dann haben Sie ja noch das Finale komplettiert. Also Sie haben es ja nicht nur dabei belassen, dass Sie die drei Sätze übertragen haben auf die Orgel, sondern das Finale noch komplettiert. Wobei, das hatten Sie ja vorher schon fürs Orchester gemacht.
Ganz genau.
Warum? Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, es gab dieses Finalproblem dann in der Romantik oder in der späteren Romantik. Die Frage ist ja, wollte Bruckner überhaupt wirklich ein Finale schreiben?
Also die Frage, glaube ich, kann ich ausnahmsweise mal eindeutig mit Ja beantworten. Denn die Skizzen und die fertigen Partiturbogen, die wir haben, deuten eindeutig darauf hin, dass Bruckner ein Finale wollte. Er ist einfach nur darüber gestorben. Er hat sehr lange an der Symphonie komponiert, 1887 begonnen, 1896 ist er gestorben. Er hat natürlich die Symphonie immer wieder auf Seite gelegt. Aber die Skizzen, die wir haben, sind so weit fortgeschritten, dass man eindeutig sagen kann, der Finalsatz war von ihm nicht bloß geplant, sondern bewusst gewollt. Und die mehr, dass die Symphonie dreisätzig sei, wurde damals von dem Dirigenten Löwe in die Welt gesetzt, von vielen Jüngern von Bruckner. Aber sie stimmt eindeutig nicht. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt missionarisch unterwegs bin und alle Leute animieren möchte, jetzt die 9. Symphonie mit Finale aufzuführen. Das liegt nicht in meinem Sinn, sondern ich denke, dass diese Skizzen so fantastisch sind, auch so futuristisch, dass man diese nicht einfach nur liegen lassen kann und soll. Gerade in der heutigen Zeit, weil es ist einfach so umfangreiches und einfach so gutes Material.
Ist es wirklich? Ja, es ist so umfangreich, dass man daraus einen Satz machen kann,
zusammenstellen kann. Also es gibt seitenweise durchgehende Partituren, also mit allen Stimmen. Es gibt sehr viele Skizzen und man kann aus den, die Partiturbogen sind zudem nummeriert von Bruckner. Also der Ablauf ist klar, zwischendurch fehlen Lücken. Das Problem ist, dass der letzte Schluss, das Finale, des Finales, die Apotheose fehlt. Es gibt zwar Berichte, dass Bruckner angeblich den Schluss der Symphonie am Klavier seinem Arzt, seinem behandelten Arzt vorgespielt haben soll, wo sich alle Themen miteinander verbinden. Das ist durchaus möglich, aber es sind eben nur Berichte. Nur das ist ein weiterer Baustein meiner Meinung nach, der zeigt, dass Bruckner die 9. wirklich viersätzig haben wollte.
Weil natürlich die Frage ist, hat er wirklich daran geglaubt, das noch komplettieren zu können? Oder hat er da solche Zweifel gehabt, dass er eben immer dann zwischendurch alte Symphonien vorgeholt hat und die nochmal bearbeitet hat? Da ist also wieder Jahre drüber vergangen.
Ja, das ist,
hat er selbst gemerkt, er schafft es irgendwie nicht. Und
das ist Spekulation.
Jetzt nehmen Sie ihm die Entscheidung aus der Hand.
Also Bruckner war, das ist vollkommen richtig, wenn Bruckner jetzt nicht die 3. revidiert hätte oder die 1. revidiert hätte und so weiter und so fort, hätte er sicherlich genug Zeit gehabt, um den Finalsatz zu vollenden. Nun kann man sich sagen, ja okay, er hat halt die anderen Sachen gemacht, weil er die nicht vollenden konnte. Das ist eine Theorie, eine reine These. Das ist durchaus möglich. Glaube ich allerdings nicht, nachdem die Skizzen so weit fortgeschritten sind und in der Mitte gibt es eine wunderschöne, gigantische Fuge. Es liegt eigentlich alles sehr gut vor uns da. Und insofern stellt sich für mich die Frage überhaupt nicht.
Warum gibt es dann so verschiedene Fassungen? Also man kann ja das Material anscheinend, das von Bruckner hinterlassen ist, dann doch ganz unterschiedlich deuten, oder? Jetzt oder sind das nur Details, die sich da...
Finalsatz,
ja. Auch Sie haben ja zwei verschiedene Fassungen. Sie haben einmal von Kerrigan und dann Ihre eigene eingespielt.
Wobei ich meine eigene auch schon wieder revidiert habe mittlerweile. Auch ein Prozess einfach des Entstehens.
Worin unterscheiden sich diese Fassungen? Geht das da wirklich, sind das größere Verläufe, wie man die Skizzen zusammenbindet? Oder sind das nur die Details, wie man das noch ausfüllt? Jetzt
unterscheiden sich schon wesentlich, möchte ich sagen. Denn es gibt ja 5 große Lücken. In dem Partiturverlauf fehlen 5 große Passagen, wobei man nicht genau weiß, wie lang die Passagen sind. Man kann es theoretisch ausrechnen, aber festlegen möchte ich mich nicht, denn ein Genie wie Bruckner ist nicht vorausberechenbar. Und allein wie diese unterschiedlichen Lücken gefüllt werden, gefüllt klingt so furchtbar technisch, erfüllt werden, möchte ich einfach sagen, das ist schon ein wesentlicher Faktor. Denn oft brechen die Melodien, sage ich mal, oder der Satz bricht mitten ab. Bricht einfach ab in der Phrase. Und jetzt geht es darum, diese Phrase zu Ende zu bringen. Man kann ruhig sagen, zu Ende zu komponieren letztendlich. Und dann fortzuführen und dann beim nächsten Bogen, der wiederum mittendrin abbricht, anzusetzen. Was ist dazwischen passiert? Man kann vieles sich herleiten. Im Endeffekt bleibt es Spekulation. Und deswegen unterscheiden sich auch die unterschiedlichen Komplettiere, muss man so sagen, sozusagen, die unterschiedlichen Ergänzer, weil einfach noch so viel kompositorischer Spielraum ist. Aber es gibt eben doch diesen großen Verlauf, dieses übergeordnete Schema. Und das hilft schon ungemein. Die Unterschiede sind dennoch sehr, sehr groß.
Ist Ihnen eigentlich das Komponieren Bruckners irgendwie näher gekommen, dadurch, dass Sie seine Sinfonie jetzt auf die Orgel übertragen haben? Denn man hat ja oftmals, oder man hört es so, dass er von der Orgel auf das Orchester seine Musik oder seine Musikvorstellung übertragen hätte.
Das möchte ich nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass die Symphonien quasi orchestrierte Orgelmusik ist. Mhm. Das glaube ich nicht. Und das hat sich ja auch gezeigt bei der Schwierigkeit oder bei dem Unterfangen, die Symphonien auf die Orgel zu übertragen, dass eben das alles nicht so eins zu eins funktioniert. Die Symphonien sind von Bruckner eindeutig symphonisch gedacht. Mhm. Also da ist gar kein Zweifel, da steht er in der Tradition von Beethoven. Und das Instrument des Klaviers oder der Orgel ist für ihn, was die Symphonien betrifft, oder das Komponieren der Symphonie, sicherlich nur ein Hilfsinstrument gewesen, um Klänge zu realisieren, um vielleicht Fortschreitungen zu realisieren. Weil viele kontrapunktische Gegenstimmen sind, die im Orchester möglich sind, auf der Orgel in dieser Art und Weise nicht machbar. Man muss sich dann schon beschränken. Also die Farbigkeit und Vielseitigkeit des Orchesterapparates und des Orchestersatzes, die kann nicht auf die Orgel übertragen werden. Und insofern ist das immer natürlich im Endeffekt etwas Unbefriedigendes letztendlich. Wenn man mit dem Ansatz rangeht, ich will das Orchester jetzt 1:1 auf die Orgel übertragen. Das war aber nicht mein Ansatz.
Man hat ja so oft den Eindruck, Bruckner war zuerst Organist und ist dann Symphoniker geworden. Hat dann angefangen, Symphonien zu komponieren. Aber er war ja bis zum Schluss auch Organist. Ne?
Bis zum Schluss war er Organist. Und das war ja auch das Fatale, als er nach Wien gekommen ist. Weil alle haben gedacht, okay, der kommt jetzt da als Professor ans Konservatorium, gibt Tonsatz, dann ist er noch der Organist des Kaisers und spielt brav in der Hofkapelle seine Gottesdienste, vielleicht ab und zu mal ein bisschen was Gottesdienst und das war's. Jetzt fängt er aber an, Symphonien zu komponieren. Gut, das hat er zwar schon in Linz auch begonnen, aber dass das solche Maße annimmt, damit hat man letztendlich nicht gerechnet. Und da haben Sie vollkommen recht, wer hätte das gedacht, dass aus dem Organisten Bruckner sowas entspricht.
Wie ist denn eigentlich dieses Streichquintett zu erklären? Wo kommt das plötzlich her, wenn er mal eine Orgel gespielt hat und dann symphonisch gedacht hat? Warum schreibt er ein Streichquintett zwischendurch? Und auch nur ein einziges Stück Kammermusik.
Es gibt noch das Streichquartett.
Und dann gibt's Ach stimmt, das gibt es auch noch.
Ja. Und das Streichquintett, was natürlich, ja, eine Form der Kammermusik ist, die meiner Meinung nach den Kammermusikrahmen sprengt. Denn auch da ist halt so viel Symphonisches drin. Auch im Streichquintett kann man den Symphoniker nicht ganz verleugnen, wobei er sich da schon deutlich beschränkt hat. Ein faszinierendes Werk übrigens.
Das Sie auch übertragen haben aufs Orchester.
Ja, das habe ich aufs Orchester übertragen, aber habe auch da jetzt nicht versucht, eine überbordende Orchestrierung draus zu machen, sondern quasi mich mit zweifach Holz, vier Hörnern, zwei Trompeten, Pauken, Posaunen, mehr oder weniger beschränkt.
Werden Sie das auch noch auf der Orgel spielen?
Das habe ich erstmal nicht vor.
Was reizt Sie denn überhaupt an der Orgel, dass Sie als Organist auch tätig sind?
Also die Orgel hat mich seit meiner Kindheit fasziniert. Wie ich zum ersten Mal Orgel gehört habe und dann das gesehen habe, dann auch, wie das mit den Füßen und mit den Händen da so funktioniert, da wollte ich unbedingt da auch hin. Und es hat mich einfach fasziniert, einmal in dem Kirchenraum, der Raum spielt eine große Rolle, aber auch die Vielseitigkeit des Instruments, die Möglichkeit durch das Ziehen von Registern und das Abstoßen von Registern immer neue Klangmischungen zu erzeugen. Das fand ich so spannend und so anregend. Und für mich war die Orgel also in meiner Kindheit, in meiner Jugendzeit, ein größeres Ausdrucksinstrument als das Klavier. Später hat sich das wieder dann geändert. Ging es mehr als Klavier über. Mhm. Jetzt ist wieder mal die Orgel präsent. Also es geht so hin und her.
Mhm. Aber Organist zu werden, war jetzt doch nicht das Ziel? Oder war das?
Nein, das war eigentlich
war schon das Orchester.
Das war dann doch, an einer gewissen Zeit hat sich das rauskristallisiert, das ist richtig.
Ja, Sie haben ja dann auch die klassische Kapellmeisterlaufbahn gemacht. Ja. Ich war im Staatstheater in Hannover, dann in Braunschweig, dann waren Sie Generalmusikdirektor in Magdeburg.
Ja.
Ja, und dann sind Sie ausgestiegen aus dem klassischen Musikbetrieb, aus dem normalen Musikbetrieb und machen seitdem Ihr eigenes Ding, seit 15 Jahren jetzt ungefähr.
Ja, das ist richtig.
Ja, warum?
Auch das, muss ich sagen, hat sich irgendwie ergeben. Es hat sich so ergeben, dass ich einfach gesehen habe, dass es für mich mehr Sinn macht, wie Sie sagen, mein eigenes Ding zu machen, meine eigenen Projekte zu entwickeln. Das heißt aber nicht, dass ich nach wie vor nicht bei Orchestern bin und sehr gerne mit denen arbeite. Diese Vielseitigkeit war mir schon immer sehr wichtig im Leben. Mhm. Also der Fokus nur auf eine Sache, es ist mir zu wenig. Ich habe einfach Lust nach wie vor an Musik machen, gute Musik zu machen. Und das inspiriert mich und deswegen bin ich da auch sehr vielseitig unterwegs.
Mhm. Und Sie machen Ihr Bruckner-Projekt ja auch mit einem eigenen Orchester, das Sie selbst gegründet haben, und leiten die Philharmonia Festiva. Genau. Vielleicht sagen Sie noch ein Wort dazu. Was ist das für ein Orchester und warum gibt es das?
Naja, das ist ein Orchester, wie es ja viele andere Orchester auch gibt, die sich zusammentun. Die Bayreuther Festspiele oder den Luzern Festivalorchester mit ausgewählten Musikern, die sich auch gefunden haben, die gleichen Ideen vermitteln, die vertreten und die gemeinsam was Besonderes machen wollen. So ist dieses Orchester entstanden und funktioniert bis heute.
Und was machen Sie als Ausgleich, wenn Sie mal wirklich genug haben von Bruckner? Passiert das überhaupt, dass Sie sagen, jetzt muss ich was anderes machen?
Doch, das gibt es schon selbstverständlich. Ich interessiere mich auch sehr für Kunsthistorie. Mhm. Das ist für mich auch sehr wichtig und gehe gerne in die Natur. Das ist auch ganz, ganz, ganz wesentlich. Mhm. Und das spielt immer eine größere Rolle für mich, muss ich ganz ehrlich
sagen. Aber Sie nennen jetzt keinen anderen Komponisten?
Ja, ich habe vorhin schon genannt. Mhm. Das sind ja viele andere Komponisten. Es sind wirklich so viele Komponisten, die mich interessieren. Ich habe ja eigentlich ein riesiges Repertoire. Mhm. Ich habe ja sehr viel dirigiert. Aber mit der Zeit kristallisieren sich halt gewisse Dinge einfach heraus. Zum Beispiel nach wie vor Haydn, die ganze Wiener Klassik, ist für mich ein ganz großes Thema. Bei meinem Ebracher Musiksommer, den ich mache, mache ich sehr viel in dem wunderschönen Kaisersaal im Kloster Ebrach, in meiner Zisterzienserabtei, mache ich sehr viel Wiener Klassik. Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert. Das ist nach wie vor präsent.
Mhm. Freuen Sie sich eigentlich auf 2024, auf das Bruckner-Jahr, oder gucken Sie ein bisschen mit Schrecken dahin, dann ist das Ziel ja erreicht und was kommt dann danach?
Das wird sich zeigen, was dann kommt. Aber mit so Schrecken schaue ich gar nicht hin, weil das ist jetzt ein Datum. Mhm. Aber das besagt eigentlich gar nichts. Mhm. Also ich lebe eigentlich mehr im Jetzt, wenn ich das mal so sagen darf. Wer weiß, was 2024 ist, was da alles noch kommt. Mhm. Und ich mache meine Ziele und mache meine Projekte und freue mich auch drauf, habe große Lust am Musizieren, mit den Menschen zusammenzuwirken. Das ist auch das ganz Wesentliche letztendlich. Und auch das zu vermitteln und diese Freude auch an die Menschen weiterzugeben.
Wissen Sie eigentlich schon oder weiß man überhaupt schon, ist da schon was geplant, was 2024 passieren wird mit Bruckner? Wird das sowas wie das Beethoven-Jahr oder die Mozart-Jahre und die Bach-Jahre? Also werden wir dann von Bruckner überschüttet oder dann doch nicht?
Es kann alles passieren. Ich meine, im Beethoven-Jahr wurden wir dann auch nicht so von Beethoven überschüttet, weil was ganz anderes das passiert ist.
Hoffentlich nicht in 3 Jahren die nächste Pandemie.
Ja, aber wollen man wir auch weiß nicht es hoffen. Nicht. Nein, wollen wir nicht hoffen. Und deswegen sind einfach mal gute Dinge, dass wir überschüttet werden. Ich glaube es nicht. Jeder kann ja auswählen, ob er sich überschütten lassen möchte oder es dann doch lieber bleiben lassen möchte.
Das stimmt. Vielleicht ist allerletzte Frage, wenn Sie doch mal so der Corona-Blues überkommt, wobei wir haben es ja hoffentlich bald überstanden, denn doch zwischendurch. Ja. Gibt es eine Musik, die Ihnen hilft? Ist es dann auch Bruckner oder ist es dann doch was anderes?
Es ist nicht unbedingt, die Musik ist auch das ein gutes Buch. Mhm. Es ist das Sein in der Natur, das ist mir eigentlich sehr wichtig. Und so sehr der Corona-Blues hat mich Gott sei Dank nicht erwischt. Und man muss einfach immer schauen, dass man die Dinge auch positiv anpackt. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Mhm. Ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Herr Schaller.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Und vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.